stell dir vor, du sitzt morgens noch mit deinem Kaffee am Küchentisch. Alles wie immer, Termine im Kopf, Handy in der Hand, Alltag eben, ein Tag wie jeder andere auch. Und irgendwo da draußen kippt gerade für jemanden die Welt. In nur einer einzigen Sekunde. Ein falscher Schritt. Ein Moment, der vorher noch völlig normal war und danach nie wieder. Wir reden heute über genau diesen Punkt. Über die berühmte Sekunde Null und den Augenblick, in dem Routine zur Ausnahme wird. Und plötzlich eben nichts mehr selbstverständlich ist. Ich sitze hier heute mit Robert Lukas Schick. Robert ist Notfallsanitäter beim DRK in Berlin, Dozent an der Landesrettungsschule und auf Social Media bekannt als CEO auf Vielseitigkeit. Auf seinem Account Blaulichtmilieu teilt er ehrlich, humorvoll, aber auch demütig Einblicke aus dem Alltag im Rettungsdienst. Außerdem ist er noch als Finanzdienstleister tätig. In dieser Folge spricht er jedoch ganz bewusst aus seiner Rolle als Notfallsanitäter und damit aus der Perspektive von jemandem, der tagtäglich erlebt, wie schnell sich alles ändern kann. Über die Sekunde Null und den Moment, in dem aus Alltag plötzlich Ausnahme wird.
Lifehacks. Für alle, die dachten, Steuer-ID ist ein neuer Rapper.
Ich würde sagen, diese Sekunde Null ist individuell für jeden Einzelnen. Ja, also was für dich vielleicht was ganz Normales ist, kann für jemanden anders eine hochdramatische Situation sein. Ich würde es aber in der Regel so ausdrücken, dass es etwas ist, also man sagt ja immer so, man hat zwei Leben und das zweite beginnt, wenn man merkt, dass man nur eins hat. Und das kann unterschiedliche Gründe haben, was das auslöst. Das kann sein, dass es einem Angehörigen ganz plötzlich schlecht geht. Das kann sein, dass ich einen Unfall habe. Das kann sein, dass ich eine plötzliche schwere Erkrankung bekomme und mein Leben ändert sich plötzlich oder mir wird bewusst, dass ich eigentlich sterblich bin. Und das ist für die meisten eigentlich so diese Sekunde Null. Und es ist eigentlich nie so, dass es etwas ist, womit man vorher gerechnet hat oder was man eingeplant hat.
Wie ist es denn, wenn ich einen Notruf absetze? Weil oft hat man das Gefühl, man wartet Ewigkeiten auf den Rettungsdienst. Das ist natürlich auch, je nachdem an welchem Ende des Apparats man ist, dauert es unterschiedlich lang. Also ich wähle jetzt den Notruf und sage, ich brauche Hilfe. Was passiert dann auf der anderen Seite?
Also erstmal vielleicht, um auf die Frage zum Teil einzugehen mit dem Punkt, das dauert ja gefühlt ewig. Ich kann es bestätigen, weil ich weiß ja nun mal, wie es auf der Seite ist, wenn man mit dem Rettungswagen wohin fährt. Aber ich habe auch schon öfter mal einen Notruf gewählt, weil ich jemanden auf der Straße liegend vorgefunden habe oder weil ich bei einem Verkehrsunfall irgendwie dabei war. Und es fühlt sich tatsächlich an wie eine halbe Ewigkeit. Und wenn man dann auf die Uhr guckt, also dann sind teilweise auch ein Kollegen gekommen und ich habe gefragt, sag mal, was habt ihr so lange gemacht? Und die haben dann gezeigt, ja, wir haben hier 6 Minuten hergebraucht, entspann dich mal. Also man nimmt alles also viel genauer wahr. Also wir laufen ja sonst durch die Welt und alles rauscht irgendwie so ein bisschen an uns vorbei und wir sind gar nicht im Hier und Jetzt. Und wenn ich dann aber in so einer Situation bin, prasseln so viele Eindrücke auf mich ein, dass ich die Zeit nicht verlangsamt wahrnehme, aber dadurch, dass in dieser Zeit so viel passiert, nehme ich das langsamer wahr. Was passiert auf der anderen Seite? Naja, also die Leitstelle in der Regel, also in Berlin zum Beispiel läuft es so, da telefonierst du halt mit einem Calltaker, mit einer Calltakerin, die geht ein Abfrageprotokoll durch, das macht die auch nicht individuell, das ist immer das Gleiche und dann ist das so, als würde man auf einer Kasse alles eintippen und am Ende zieht man am Arm rechts, Ring, Ring und dann kommt quasi ein Bon raus und auf dem Bon steht quasi drauf, hier muss ein Rettungswagen hin und ein Notarzt zum Beispiel. Ja? Und dann kommt da eben diese Einsatzmeldung zu uns innerhalb von ein paar Sekunden, einmal wenn wir auf der Wache sind, offene Melder und zum anderen kriegen wir tatsächlich noch also so einen Ausdruck auf einem DIN A4 und dann haben wir noch so ein iPad und da steht dann alles drauf. Da steht dann eben drauf, Mensch, die Patientin ABC hat eben dieses und jenes Krankheitsbild, hat deswegen angerufen, wohnt dort und dort, der Anfahrtsweg ist vielleicht der hier und ihr fahrt mit diesen und jenen Einsatzmitteln. Und dann gehen wir, wenn wir auf der Wache gerade sind, in der Regel sind wir gerade unterwegs, also es ist nicht immer so, dass wir auf der Wache sitzen, weil wir ja viele Einsätze haben, ist es dann so, dass wir auf dem Weg zum Patienten, nicht auf dem Weg zum Patienten, sondern wenn wir gerade eben zurück zur Wache fahren oder uns freimelden am Krankenhaus, direkt den nächsten Einsatz bekommen, zumindest in einer Stadtrettung ist es häufig so. Und dann kriegen wir plötzlich diese Meldung und fahren dann direkt los. Also ob ich jetzt gerade eben irgendwie ein Telefonat geführt habe, was gegessen oder getrunken habe, ich muss eigentlich alles stehen und liegen lassen und mache mich dann auf dem Weg zu der anderen Person, die uns jetzt eben benötigt. Dann stellt man sich das immer so vor, dass man sich ganz viele, also dass die Kollegen, die da hinfahren, ganz viele große Gedanken machen und vielleicht so ernst sind, aber in der Regel, für uns sind das so alltägliche Situationen. Wir hören eventuell Musik, wenn das gestattet ist vom Arbeitgeber. Wir schnacken miteinander ganz entspannt, weil es bringt auch nichts, dass wir uns da jetzt eine große Angst machen und die da vielleicht irgendwie mitbringen. Aber es gibt ein paar wenige Einsätze, bei denen ist man auf der Einsatzfahrt dann doch schon still und zurückhaltend und fokussiert. weil man weiß, diese Einsatzmeldung, die hat es jetzt doch in sich. Ja.
Man kann wahrscheinlich auch selten abschätzen, was einen genau erwartet, oder? Weil Leute, die anrufen, sind ja auch selbst unter Schock und können es vielleicht auch nicht genau beschreiben, was gerade die Situation ist.
Es ist eigentlich nie das, was man erwartet. Es ist immer irgendwie was anderes, bis auf wenige Ausnahmen. Gerade bei den schwereren Sachen oder bei den größeren Notfällen hat man schon ein gewisses Bauchgefühl mit einer Erfahrung, das man mitbringt und womit man dann meistens richtig liegt. Aber auch nicht immer. Aber nur weil jetzt bei uns auf unserem Alarmzettel, auf unserer Einsatzmeldung steht Bauchschmerzen, heißt es noch lange nicht, dass wir bei einem Patienten ankommen, der Bauchschmerzen hat. Das kann sich wirklich alles dort vor Ort erst ergeben. Also wir sind vor kurzem, vor 2 Monaten oder so, zu einer Reanimation gefahren, zu der dann öfter auch die Polizei mit alarmiert wird, wenn die in der Nähe ist. Wir sind gemeinsam alarmiert gewesen mit natürlich einem Notarzt-Einsatzfahrzeug und einem Löschfahrzeug. Da geht es also einfach darum, wer ist jetzt eigentlich zuerst da und kann helfen. Und dann kamen wir an und ein Angehöriger öffnete uns unten von der Haustür eben die Tür und lief so ganz entspannt vor uns. Und wir haben gesagt so, gehen Sie doch bitte mal ein bisschen schneller, weil es scheint ja jetzt irgendwie was Dringendes zu sein. Ja, und dem geht's schon lange nicht gut. Und dann habe ich gefragt, ja, was ist denn das Problem? Ja, der antwortet irgendwie jetzt nicht seit einiger Zeit. So und in der Einsatzmeldung stand auch, Patient reagiert nicht, atmet nicht und macht die Augen nicht auf. Und dann kamen wir in der Wohnung an. Da stand uns dann die aufgelöste Ehefrau, es waren Seniorenpärchen, die aufgelöste Ehefrau vor den Augen. Hat gesagt, ja, der spricht nicht mehr mit mir, der macht die Augen nicht mehr auf. Kann ja jetzt bewusstlos sein oder alles. Andere auch. Und dann sind wir zum Patienten gegangen und der guckte uns dann an und sagte so, hallo, was machen Sie denn hier? Und dann sage ich, also ist das jetzt unser Patient? Sind wir hier im richtigen Raum? Könnte ja sein, dass irgendwo anders noch jemand ist. Nee, das ist er, der spricht nicht mehr mit mir, seit Tagen geht das so. Und am Ende war es einfach so, dass es halt eine sehr überforderte Ehefrau war mit einem Patienten, der zunehmend dement wird. Und sie schafft das halt nicht mehr, den zu umsorgen. Dann haben wir gesagt, ja Mensch, wir sind jetzt hier mit Blaulicht hingefahren, weil es hieß irgendwie, er lebt nicht mehr und hat quasi einen Kreislaufstillstand. Und sie so, nee, das meinte ich gar nicht. Und dann saß sie die ganze Zeit da und hat geweint. Also es ist nie, also nicht nie, aber es ist selten das, was man erwartet. Das ist meistens immer was anderes. Es bringt also auch nichts, sich da irgendwie darauf vorzubereiten. Das heißt, wir kommen in die Wohnung, in die Einsatzsituation und müssen innerhalb von 10 Sekunden erstmal irgendwie feststellen, ist es jetzt was Kritisches, ist es was Unkritisches, was ist hier eigentlich? Also man wird eigentlich ins kalte Wasser geworfen jedes Mal, auch wenn man so ein bisschen so ein Gefühl hat, in welche Richtung könnte es gehen. Ja.
Man hört ja auch immer wieder, dass Leute den Notruf ausnutzen oder fehlalarmieren wegen irgendeinem Quatsch. Was war bisher der Einsatz, wo du am meisten den Kopf schütteln musstest?
Es gibt nicht den Einsatz, wo ich den Kopf schütteln muss. Dafür gibt es zu viele von, wo ich den Kopf schütteln muss, weil es das einfach regelmäßig gibt. Also in einem Dienst, wenn ich in Berlin fahre, ist das immer noch was anderes, ob man in der Stadtrettung ist oder Landrettung, in welchem Bereich man fährt. Wenn ich in Berlin fahre, in einer 12-Stunden-Schicht, je nachdem, was es für ein Dienst ist, kann ich so meine 8 bis 12 Einsätze haben. Ich glaube, Rekord war bei mir mal irgendwie 15 Einsätze oder so. Dann nimmt man jetzt aber auch nicht jeden Patienten dann mit in dieser Zahl. Oder vielleicht gibt es irgendwie eine Veranstaltung, wo man dann einfach nur von Veranstaltung zum Krankenhaus fährt und hin und her. Aber es ist ein spannendes Thema, was du ansprichst, weil es wird immer wieder diskutiert, wie kann man jetzt eigentlich Patienten deutlich machen, wann wähle ich jetzt eigentlich einen Notruf? Und das ist super schwierig, weil ich kann ja jetzt schlecht eine Patientenschule aufmachen und den Patienten also beibringen, ey, wenn du mal Patient bist, dann musst du dich so und so verhalten in Notfallsituationen. Und auch im Erste-Hilfe-Kurs reicht das nicht aus zu sagen, naja Mensch, wenn du Luftnot hast, wenn du Brustschmerzen hast, dann musst du das und das machen und dann musst du Notruf wählen. Das ist einfach nicht möglich. Ja, also um Arzt zu werden, muss ich 6 Jahre studieren und dann noch meinen Facharzt machen und irgendwann nach 12 Jahren bin ich vielleicht so weit, dass ich das alles zu einem Großteil verstehe, aber dann maßgeblich halt für mein Fachgebiet. Und jetzt soll ich einem Patienten oder einem potenziellen Patienten innerhalb von ein paar Minuten sagen, wann soll ein Notruf fehlen. Und deswegen ist eigentlich nicht die Lösung zu finden, auch wenn sich das viele Kollegen im Rettungsdienst wünschen würden, bei den Anrufern, sondern die Lösung ist zu finden in der Leitstelle. Und wenn du vom Bauchgefühl das Gefühl hast, es ist für mich ein dringender Notfall, ich kann das nicht abschätzen, was es jetzt ist, dann wählst du einfach den Notruf mit der 112 und die Leitstelle muss dann entscheiden, soll ein Rettungswagen hin oder nicht. Natürlich gibt es super viele Leute, die dann anrufen und sagen, ey, ich habe hier einfach Grippesymptomatik und ich weiß nicht weiter und will den Notruf, weil sie nicht aufgeklärt sind darüber. Also Aufklärung ist schon wichtig, gar keine Frage. Aber wenn wir in der Leitstelle, so ich sag mal, die Herausforderung haben, dass die Kollegen eigentlich nur so ein Abfrageprotokoll durchgehen und die fragen halt, hat der Patient Luftnot? Also wenn ich zum Beispiel für einen Angehörigen anrufe und die sagen dann ja, dann kommt halt diesem Abfrageprotokoll direkt raus, dass da ein Rettungswagen hin muss. Da muss noch viel dran gefeilt werden. Das ist schon ein ganz gutes System, was wir ja hier in Berlin haben. Da bin ich eigentlich glücklich mit, aber das kann man sicherlich alles optimieren. Aber ich glaube nicht, dass die Lösung bei den Menschen selbst zu suchen ist, die anrufen, sondern eher beim System und bei der Aufklärung.
Das heißt, da fehlt auch so ein bisschen das Verständnis füreinander jetzt von den Bürgern und Bürgerinnen, aber auch, also so gegenseitig habe ich so ein bisschen den Eindruck. Ist es so auch einer der Gründe, warum du deinen Alltag auf Social Media teilst?
Ja, definitiv. Also ich möchte halt gerne dem Blaulichtmilieu eine Stimme geben, weil ich glaube, dass eigentlich das Blaulichtmilieu und alle angrenzenden Gewerke, die damit zu tun haben, gar nicht so gesehen werden, weil das gegenüber der freien Wirtschaft, in der ich ja sonst auch tätig bin, wenig nach außen getragen wird, weil es da keinen Sinn ergibt, großartig Marketing zu machen und was weiß ich nicht, ja, weil es halt nicht bling-bling ist. Aber am Ende ist so das Blaulichtmilieu mit den angrenzenden Gewerken maßgeblich so einer der tragenden Säulen unserer Gesellschaft, die wichtig sind, und deswegen möchte ich denen eine Stimme geben. Und gleichzeitig, also mache ich ja das, was ich auf Social Media mache, in der Verbindung, dass ich irgendwie so ein bisschen Wissen teile und ein bisschen die Augen öffnen möchte, aber das Ganze natürlich auch humorvoll, um irgendwie beide Seiten auch so ein bisschen verstehen zu können, weil in der Regel, also das größte Problem, was man meistens hat, ist, dass es irgendwie an der Kommunikation hapert.
Ja, verstehe ich. Jetzt wird es, also kriegt man ja immer wieder in den Nachrichten mit, dass auch so Übergriffe gegenüber Einsatzkräften zunehmen. Ne? Polizei war ja schon lange ein Thema, dass da Gewalten aufeinander knallen, aber jetzt ja zunehmend auch, was den Rettungsdienst angeht. Hast du das auch schon erlebt?
Ja, also ich persönlich auch schon, glücklicherweise. Ich klopfe auf Holz, aber also ich wurde zumindest noch nicht körperlich angegangen. Da muss man auch immer wieder zwei Seiten sehen. Ne? Es gibt Kollegen, die haben gefühlt einmal im Monat, haben die irgendwelche Beschwerden, die sie von Patienten bekommen, und irgendwie eskaliert das da. Es geht sicherlich auch ein bisschen darum, wie gehe ich mit den Bürgern auch um? Gar keine Frage. Teilweise kann ich auch einige Kollegen, naja, unterstützen kann ich es nicht, aber verstehen, wenn du halt Vollzeit in dem Beruf arbeitest und du hast eine Tagschicht, Nachtschicht. Und ein Patient nach dem anderen ist eigentlich nicht für den Rettungsdienst und alle haben irgendwie eine Anspruchshaltung gegen dich oder an dich, dass man einfach viel, viel niedrigere Reizschwelle hat und dass es dann schneller eskalieren kann. Das war auch einer der Gründe, warum ich habe halt gemerkt, einfach, ich bin viel zu schnell vom Patienten gereizt, was nicht gut ist. Deswegen bin ich auch für eine Zeit lang rausgegangen und mache das jetzt eben nur einmal die Woche. Und habe mich auch tatsächlich ganz bewusst gegen Nachtschichten entschieden, weil das auch nicht so gesund ist auf die Dauer. Um zur Frage zurückzukommen, ja. Also ich selbst wurde glücklicherweise bis jetzt eben nur verbal angegangen, also dass ich halt auch irgendwie beleidigt wurde, einfach nur weil ich mit meinem Rettungswagen halt in der Sackgasse stand, jemand anders konnte nicht rausfahren. Wir hatten aber eine Patientin, die schwer in der Lunge erkrankt war und die wir transportieren mussten. Der stand dann halt 5 Zentimeter vor meinem Gesicht und hat gesagt, wenn ich jetzt nicht sofort den Rettungswagen wegfahre, dann passiert ein Unglück und so. Ne? Und wenn da so ein Typ, der irgendwie 2 Köpfe größer ist als du und doppelt so breit, dann da vor dir steht, da geht ja schon der Stift. Auch andere Situationen, wo Personen einfach die Rettungsmittel blockieren, also Passanten, also auch jeglichen Alters, ja, das war ein Rentner, der in einem Seniorenheim wahrscheinlich irgendwie Angehörige besuchen wollte, und wir hatten tatsächlich eine Patientin, die wir reanimiert haben und wo wir einen Kreislauf wieder hatten. Dann bin ich schnell zum Rettungswagen runter und wollte die Trage holen, steht direkt hinten am Rettungswagen in, keine Ahnung, 10 Zentimeter Abstand steht ein PKW dahinter und da steht halt eben der Rentner, und ich frage ihn halt so, was seine Mission jetzt ist, und er sagt, ja, sie dürfen mir hier nicht parken, hier ist Halteverbot und so weiter. Und dann habe ich ihn gefragt, ob er noch grenzdicht ist, und ihn darum gebeten, das Fahrzeug dort da wegzufahren, ansonsten rufe ich sofort die Polizei. Dann hat er mir noch die Tür zugehalten vom Rettungswagen, dann habe ich die Polizei gerufen, da war er aber schon weg. Ich hätte jetzt da nochmal das Kennzeichen notieren können und so weiter, aber dadurch, dass es so oft vorkommt, also ist immer so ein Zwiespalt zwischen, ich will das natürlich irgendwie melden, aber auf der anderen Seite, ich muss dann Aussagen treffen und muss mir den Stress antun und das ist Lebenszeit, die ich verliere. Und wenn ich das in jedem Dienst mache, bin ich ja nur noch am irgendwie Leute melden. Also das kommt schon vor, weil also es wird ja immer nur berichtet von der Gewalt, die körperlich ist, aber Gewalt ist ja richtig viel mehr. Es ist ja Gewalt in der Kommunikation, es ist in dadurch, dass ich Rettungsmittel den Weg versperre, dass ich einfach, also mit vielen anderen Dingen auch Gewalt auslöse, und das wird meistens ja gar nicht gezeigt. Und ja, ich kann das auch bestätigen, dass das grundsätzlich mehr wird. Glücklicherweise ist es aber so, dass mittlerweile Rettungsdienst und Feuerwehr da ähnlich gestellt oder gleichgestellt sind wie die Polizei. Das war früher nämlich auch nochmal anders, also in der Strafbarkeit, aber da ich da kein Jurist bin, bin ich da ein bisschen raus. Aber das wurde auch mit der Zeit angepasst, weil es halt mehr geworden ist, um das auch mehr zu verfolgen tatsächlich, ja.
Wurdest du dann auch schon zu Einsätzen gerufen, wo du gerade mit viel mit jungen Menschen zu tun hattest, mit Dingen, die vielleicht einfach saublöd gelaufen sind oder vermeidbar gewesen wären?
Ja, definitiv. Meistens sind das sogar Dinge, also eigentlich fast immer sind das Dinge, mit denen man eben nicht vorher gerechnet hat, dass das jetzt irgendwie passieren könnte. Bis auf wenige Ausnahmen. Wenn ich jetzt sage, ich bin irgendwie, keine Ahnung, in einer Skateboardhalle, dann sage ich, es kann passieren, dass ich mir jetzt heute den Unterarm breche. So, okay. Es gibt so unfassbar viele Menschen. Ich trete ja jetzt heute hier als Notfallsanitäter auf und nicht als Finanzdienstleister, aber das muss ich dazu sagen. Es gibt so ultra viele Menschen, die bei mir auch in der Beratung sitzen und sagen, mir wird ja nichts passieren. Das ist ja alles gut, aber ich sehe es ja nun mal im Rettungsdienst ständig, dass es eben doch passieren kann. Dann habe ich plötzlich irgendeine Erkrankung, weil ich mich irgendwo angesteckt habe. Ich habe, keine Ahnung, irgendwie eine Krebserkrankung, obwohl ich ein gesundes Leben geführt habe. Ich habe einen Unfall dadurch, dass jemand anders Mist gebaut hat. Das ist ja auch häufig so. Ja, einfach Straße überquert, jemand anders hat das übersehen. Ich war vor kurzem bei einem Einsatz in Berlin. Da ist ein PKW in einen Rettungswagen gefahren, der auf Einsatzfahrt war mit einem Patienten. Dann fühlt man sich im Rettungswagen vielleicht so halbwegs sicher und dann fährt aber ein anderes Fahrzeug mit 50 km/h, obwohl ich Martinshorn habe und Blaulicht und so weiter, voll in die Seite rein. So, wo ich jetzt auch nicht vorher mit gerechnet habe. Und da waren ja auch junge Kollegen mit drin. Kann ich natürlich jetzt nicht so viel sagen zu dem Einsatz. Aber, also darf ich nicht. Aber es passieren schon ständig Dinge, mit denen ich vorher nicht gerechnet habe. Ja, also das kann ich bestätigen, ja.
Woher kommt es, dass wir immer davon ausgehen, sowas passiert eigentlich nur den anderen und nicht uns?
Also ich erkläre immer Dinge gerne so in anderen Bildern. Wenn ich mit meiner Oma spreche, die ist im Zweiten Weltkrieg, wurde die aus ihrer Heimat vertrieben mit 7 Jahren. Die hat heute noch, mit der habe ich tatsächlich auch mal einen Podcast aufgenommen, die hat heute noch ihren Fluchtkoffer unterm Sofa. Weil das so in ihr drin ist, dass es ja jederzeit passieren könnte. Da hat sie alle wichtigen Dokumente und so, ne? Liebe Grüße gehen raus. Und in ihrer Welt ist das absolut realistisch, dass das passieren kann. In unserer Welt, so, wer hat irgendwie so einen Notfallrucksack oder irgendwie was da, ja? Und genauso ist es mit dem Thema Krankheiten. Wenn ich halt jung bin und mein ganzes Leben lang, was ich ja kenne, bin ich irgendwie fit. Ich habe mir nie irgendwie großartig was getan. Ich habe keine Krankheit. Dann gehe ich auch nicht davon aus, dass das noch passiert. Also das ist, also einfach, weil ich diese Erfahrung noch nicht gesammelt habe. Und wenn ich sie dann aber einmal sammle, weil mir bei mir im nahen Umfeld oder bei mir selbst was passiert, dann kommt meistens dann das Umdenken. Das ist dann aber oft auch schon ein bisschen zu spät.
Würdest du sagen, deine Erfahrungen im Rettungsdienst haben dich selber vorsichtiger gemacht?
Es ist lustig, weil vorsichtiger nicht, aber bewusster darin, im Hier und Jetzt zu leben und glücklich zu sein mit dem, was ich habe, mir bewusst zu sein, dass ich sterblich bin und dass ich verletzlich bin und eher sogar noch, ja, wie gesagt, mein Leben zu genießen und das zu tun, wofür ich brenne, anstatt mich die ganze Zeit zurückzuhalten und, ich sag mal, nur zu Hause rumzusitzen und nichts zu tun. Also eher ist es so, dass mich das nach draußen treibt und sagt, ich will jetzt das Leben erleben, weil es kann jeden Moment vorbei sein.
Das heißt, du gehst lieber all in, statt einen Schritt zurück und umsichtiger zu sein.
Das wäre absolut ausgedrückt mit dem All-In. Ich würde sagen, ich finde ein gesundes Maß daraus, sehr viel Adrenalin mitzunehmen, aber bin mir der Gefahren bewusst und bin dann schon sehr sicherheitsorientiert, während ich das mache.
Sicherheitsorientiert ist jetzt natürlich ein gutes Stichwort. Sicherst du dich denn in irgendeiner Form ab, was so diesen Lebensstil angeht?
Ja, tatsächlich. Ich hab einige Sachen. Liegt natürlich auch in der Natur, dass ich in dem Bereich auch tätig bin. Also es fängt an bei einer Haftpflicht. Ich habe, also wenn es jetzt um meine eigenen Absicherungen geht, klar, die Haftpflicht, damit sichere ich andere ab, aber ich habe eine Haftpflicht, ich habe eine Berufsunfähigkeitsversicherung, ich habe eine Grundunfähigkeitsversicherung, ich habe eine schwere Krankheitenvorsorge, weil ich einfach in meinem unternehmerischen Leben auf viele Situationen vorbereitet sein muss und habe das auch von verschiedensten Gesellschaften. Da bin ich quasi für jede Situation auf alles vorbereitet, habe jetzt aber nicht in jedem Bereich so eine maximale Absicherung, sondern habe hier ein bisschen was und da ein bisschen was, so viel, dass es dann auch ausreichen würde, um mich zu versorgen und eben nicht zu wenig, dass eigentlich am Ende das gegengerechnet wird mit irgendwelchen Sozialleistungen, ne? Aber so bin ich da breit aufgestellt, also ohne würde ich mich dann auch nicht so sicher fühlen, muss ich sagen. Also auch, weil ich es ja auch ständig sehe. So. Und auch bei meiner privaten Krankenversicherung, die ich glücklicherweise habe, wofür ich sehr dankbar bin, auch da ist ein Schutz mit einem Krankentagegeld dabei, falls ich krankgeschrieben bin, dass ich da weiter eine Lohnfortzahlung bekomme. Das zahle ich natürlich auch nochmal extra, was in der gesetzlichen Rentenversicherung quasi mit drin ist nach 6 Wochen ab dem 43. Tag oder je nachdem, wo ich halt arbeite. Ja, also da, das ist mir schon wichtig. Genau. Genauso ist mir aber auch wichtig, vorzusorgen im Sinne von Vermögen aufbauen. Also nur eine Versicherung, wenn die halt nie leistet, weil ich halt nie was habe, dann habe ich da immer Geld für bezahlt. Aber so ist es nun mal. Das ist halt am Ende, ist es eine Wette mit der Versicherung. Ich wette, dass mir da mal was passiert. Und wenn mir was passiert, kriege ich halt Geld von dir. Also nichts anderes ist eine Versicherung. Das ist schlau, das im gewissen Maße zu machen. Aber viel, viel wichtiger ist eigentlich Vermögensaufbau. Da haben wir sowieso bei dem demografischen Wandel im Bereich Altersvorsorge ein viel größeres Thema. Aber das eine bedingt das andere. Also die Absicherung ist schon das Fundament für den Vermögensaufbau, den man betreiben sollte. Ohne den geht's halt nicht. Ne? Und ein Punkt, der mir dazu noch einfällt, weil da ultra viele Menschen immer sagen, ja, mir passiert doch nichts und es ist alles gut. Ne? Und die Wahrscheinlichkeit, dass mir was passiert, ist sowieso gering und dann kriege ich das schon irgendwie hin. Meine Lieblingsfrage, die ich dann immer stelle, ist, alles klar, bei welcher Krankenkasse bist du denn? Jetzt sagen die halt Krankenkasse XY und dann sage ich, alles klar, wenn das möglich wäre, würdest du diese Krankenversicherung kündigen? Gucken mich immer alle komisch an und sagen, hä, nee. Sage ich, okay, aber diese Krankenversicherung kostet dich 300 Euro und dem Arbeitgeber 300 Euro. Das heißt, du zahlst 600 Euro von deinem Einkommen dafür und du wärst nicht bereit, die zu kündigen, weil du ja sagst, es könnte ja was passieren. So, aber in dem Rahmen sollte es ja wahrscheinlich möglich sein für dich, vielleicht 200 Euro im Monat beiseite zu packen, um dein Vermögen aufzubauen, falls dir mal was passiert. So, und dann kann man meistens irgendwie die Menschen im Kopf ein bisschen öffnen, um denen einen Weg zu bereiten, zu sagen, ey, vielleicht ist es ja, also wenn ich meine Krankenkasse nicht bereit wäre zu kündigen, wäre es vielleicht schlau, mich in anderen Bereichen auch abzusichern.
Wenn du jetzt die Gelegenheit hättest, zu deinem jüngeren Ich nochmal was mitzugeben in dem Bereich, was wäre das?
Also ich zitiere immer wieder gerne meinen Opa, der mir also das eigentlich nie direkt gesagt hat, sondern der hat immer gesagt, lass doch mal den Jungen in Ruhe. Und der hat das immer gesagt also meine Mama und Oma haben mich total liebevoll erzogen, auch mit meinem Opa und so, ne, wollten auch immer nur das Beste für mich, aber oft, also meine Mama ist Lehrerin, meine Oma war Lehrerin, war es dann so, das musst du noch besser machen und das geht hier noch höher und schneller und so, ne, ist auch alles gut, das hat mich ja auch zu dem gemacht, was ich bin oder wer ich bin, aber mein Opa war immer so, dass er gesagt hat, lass doch mal den Jungen in Ruhe, lass den mal machen, der wird das schon machen, und das ist aber eine Sache, die ich ganz, ganz lange nicht aus mir rausbekommen habe, weil ich es immer allen recht mache wollte in meinem Leben. Und ich habe dann irgendwann festgestellt, dass es mich überhaupt nicht glücklich macht. Und mich macht glücklich, wenn ich das tun kann, wofür ich brenne. Und wenn ich das tue, dann ist schon mal ganz viel Stress weg. Und insbesondere hat mir da der Rettungsdienst bei geholfen, weil er mir gezeigt hat, wie schnell das eben vorbei sein kann, dass es nur Sinn ergibt, einfach glücklich zu sein. Und jetzt können wir ganz philosophisch werden, weil die Frage dann an dem Punkt manchmal aufkommt, also zum Thema Sinn des Lebens, was bringt das eigentlich, wenn es jederzeit vorbei sein kann? Ne? Also man kann ja quasi auch aus dem Rettungsdienst rausgehen und sagen, ich bin total depressiv, weil ich sehe, es bringt alles nichts, es ist sowieso alles vorbei, irgendwann, also wir kommen ja alle nicht lebend raus. Aber ich glaube, dass der Sinn des Lebens ist, dem Leben einfach einen Sinn zu geben und glücklich zu sein. Was anderes, eine andere Chance habe ich ja gar nicht, weil ich habe nur die Zeit hier für mich und die sollte ich nutzen.
Schicksalsschläge, Unglücke und Katastrophen passieren selten mit Vorlaufzeit. Wenn man ehrlich ist, braucht es manchmal nur eine Sekunde und alles ist anders. Und genau das macht es so schwer, sich darauf vorzubereiten. Ein paar Sachen hast du aber in der Hand. Erstens, im Notfall musst du nicht perfekt reagieren. Wichtig ist, du reagierst. Du musst nicht wissen, was es genau ist und du brauchst keine präzise medizinische Diagnose. Wenn es sich wichtig anfühlt, dann ruf an. Wenn es sich ernst anfühlt, dann ruf an. Lieber einmal zu viel als einmal zu wenig, denn genau dafür gibt es die Leitstelle. Die entscheidet dann, was gebraucht wird. Zweitens, Zeit fühlt sich in solchen Momenten komisch an. So ein paar Minuten kommen dir vor wie eine ganze Ewigkeit. Und trotzdem, versuch ruhig zu bleiben, klar zu sprechen und die Fragen zu beantworten. Panik lähmt und das hilft keinem. Hangel dich am besten an den 5W-Fragen entlang. Wo ist der Notfall? Was ist passiert? Wie viele Personen sind betroffen? Wer ruft an? Und warten auf Rückfragen. So verhinderst du, dass du in Panik verfällst, bleibst ganz bei der Sache und sorgst dafür, dass alle relevanten Informationen bei der Leitdienststelle ankommen. Drittens, wie wir miteinander sprechen, macht extrem viel aus. Es ist eine Ausnahmesituation, die erstmal überfordert. Und Stress führt schnell zu Missverständnissen, auch im Umgang mit Einsatzkräften. Klar bleiben, respektvoll bleiben. Sie sind da, weil sie gerufen wurden und sie sind da, um zu helfen und nicht, um dich zu ärgern. Viertens, Sicherheit beginnt nicht erst, wenn was passiert. Eine Haftpflicht, eine Absicherung fürs Einkommen, ein kleines Polster. Nicht, weil man ständig mit dem Schlimmsten rechnet, sondern weil man eben weiß, dass es passieren kann. Die Sekunde Null fragt nicht nach deinem Terminkalender und darauf vorbereiten ist fast unmöglich. Was du aber machen kannst, ist dafür zu sorgen, dass du im Ernstfall nicht völlig allein dastehst. Wenn du jetzt nach all dem denkst, ganz ehrlich, ein bisschen besser könnte ich mich schon absichern, lohnt sich ein Blick auf die Unfallversicherung von ERGO. Sie unterstützt dich finanziell, wenn ein Unfall dauerhafte Folgen hat. Weltweit und rund um die Uhr. Je nach Tarif können auch Dinge wie eine Unfallrente, Bergungs- und Rettungskosten oder zusätzliche Assistenzleistungen dabei sein. Ein Unfall passiert schnell. Was danach kommt, dauert oft länger. Und genau dann macht es einen Unterschied, wie gut du abgesichert bist.
Das war Lifehacks. Wenn dir die Folge gefallen hat, abonnier uns und empfiehl uns gern weiter. Lifehacks. Für alle, die dachten, Steuer-ID ist ein neuer Rapper.